Anatomie eines Dreiecks. Erika Freite-Miliero liest aus ihrer Erzählung Anatomie eines Dreiecks.
Der Schnee fiel in dicken Flocken vom Himmel. Die Krone der Ulme vor dem Haus war schon ganz weiß. Iris verharrte im dumpfen Dämmer des Halbschlafs, um nicht an den Vorabend denken zu müssen. Die Erinnerung war dennoch da, nicht in Form von Bildern und Worten, aber als eine Mischung diffuser Gefühle. Die Kirchturmuhr schlug zwei. Sie sollte endlich aufstehen, Merlin füttern. Er lag eingerollt am Fußende des Bettes. Sie setzte sich auf und strich über sein weiches Fell. »Du bist hungrig, was?« Der Kater sprang miauend vom Bett. Mit nach hinten geneigten Ohren spazierte er zur Tür, blieb kurz stehen, um sich zu vergewissern, dass Iris ihm folgte. Doch zuerst ging sie ins Bad, hob vorsichtig das Pflaster von der Wunde und tupfte mit etwas feuchter Watte das verkrustete Blut weg. Obwohl es stark geblutet hatte, war der Schnitt nicht sehr tief. Sie dachte an Sergios ruinierten Teppich. Wer bezahlte den? Vielleicht konnte man ihn chemisch reinigen lassen. Sie ging von Zimmer zu Zimmer und machte überall Licht, um die Dunkelheit zu vertreiben. Zuletzt knipste sie die Stehlampe neben dem Sofa an, deren Schirm sie neulich geflickt hatte. In der Küche schüttete sie etwas Trockenfutter in den Fressnapf und füllte das Wassergefäß auf. Stehend trank sie ein Glas Orangensaft und schaute aus dem Fenster, das auf einen kleinen Hof ging. Jetzt fielen nur noch vereinzelte Schneeflocken vom Himmel. Heute war der 25. Dezember, ein Tag, an dem alles geschlossen blieb, Kinos, Museen, die Bodega. Kein einziges Geräusch drang von draußen in die Wohnung. Keine Autos, kein Baulärm, keine Kinder waren zu hören. Eine Weltuntergangsstille. Sie zog sich an und beschloss, hinauszugehen zum See. Vielleicht würde sie ja jemandem begegnen, was zwar unwahrscheinlich war. Sie kannte nicht viele Leute, aber vielleicht ließen an der frischen Luft die Kopfschmerzen nach. Es schneite nun nicht mehr und der Himmel hatte sich etwas aufgehellt. An der Seepromenade waren erstaunlich viele Leute, alte und junge Paare, Eltern mit kleinen Kindern, ganze Familien. Typische Weihnachtstagsspaziergänger, die sich zwischen zwei üppigen Mahlzeiten etwas Bewegung verschafften. Auf dem Wasser spiegelte sich der bleiche Winterhimmel. Alle Enten waren bereits in der Bucht und warteten auf die Nacht, vereinzelt und in kleinen Gruppen. Ab und zu ging ein aufgeregtes Geschnatter durch die Schar, das sich gleich wieder legte. Einige Enten hatten den Schnabel ins Gefieder gesteckt und ließen sich von den Wellen schaukeln. Ein Schwan glitt lautlos am Ufer entlang und blickte in die Tiefe des kristallklaren Wassers. Nebel zog auf, es war kalt. Iris spürte die Kälte bis auf die Knochen. Sie hätte sich nicht gewundert, wenn auf dem See Eisschollen getrieben hätten. Sie hatte plötzlich den Eindruck, noch nie so gefroren zu haben, und sie fürchtete, nie mehr warm zu werden. Sie machte Kehrt und verließ die Promenade, um nach Hause zu gehen. Vielleicht sollte sie zu Celine nach Rom fliegen oder sonst wohin, wo es wärmer war. Eine junge Mutter kam ihr entgegen. Sie war ohne Begleitung und trug ihr Kind in einer Babytrage unter dem Mantel. Eine Hand hielt sie schützend um das Köpfchen. Iris dachte an das Kind in ihrem Bauch. Was sollte sie tun? Es gab nur zwei Möglichkeiten.
Regine Scharf liest ihre Geschichte Schatten, lange Schatten.
Sie gingen in den Abend hinein, Hand in Hand. Die zwei alten Leute warfen lange Schatten auf den Weg. Unbarmherzig und dunkel folgten ihnen diese Schritt auf Schritt. Die Schultern der beiden alten Leute sackten nach vorn, so dass ich ihnen einen fein gesponnenen Faden wie bei Marionetten wünschte, der sie aufrecht noch 100 Jahre am Leben hielte. Lutz und Lucia, den Blick auf die Flecken am Boden gerichtet, dachten an die Jahre, die sie einst, die Sonne im Zenit, schattenlos im Licht verbrachten. Das Leben war damals ein einziger Flirt, und noch lange nach dem Honeymoon blieb ihre Liebe blind. Die Kinder sirrten und schwirrten mit dem Frühlingswind um die Wette und drehten sich rascher als ein Karussell. Dann drängten sich die ersten Schatten ins Licht. Nicht immer grazil, manchmal plump und schwer, ungelenke Akrobaten landeten sie wenig elegant und hart auf dem Boden und zogen sich, schlechte Tänzer, die sie waren, lieber in den dunklen Kreis der Schatten unter den Bäumen zurück. Die dunkelsten unter ihnen verkrochen sich ins Gebüsch. Vorerst schauten sie aus der Ferne tatenlos, aber doch voller List und Geduld, den Kapriolen des Lebens zu. Erst als die Kinder keine Kinder mehr waren und das Leben sich gemächlicher drehte, streckten die Schatten erneut ihre langen Nasen und Hälse hinter den Baumstämmen und hinter den Schränken der Wohnung hervor. Im Gegensatz zu den Kindern, die eben keine Kinder mehr waren und in die Welt hinauszogen, blieben die Schatten. Sie hockten nicht nur im Keller, sondern machten sich jetzt über alle Etagen hin breit, dehnten und streckten sich in den größten und hellsten Zimmern, wurden länger und immer noch länger und vertrieben Lutz und Lucia in das kleinste und dunkelste Zimmer. Es gab sie, die Schatten, nicht erst jetzt, schon Adam und Eva waren ihnen begegnet. Die Nachmittage verbrachten Lutz und Lucia mit mir, ihrem Enkelkind, und versuchten, nicht an die letzten Dinge zu denken. Die aber nähern sich, auch wenn man nicht an sie denkt, ohne dass man sie von Weitem erkennt.
Viola Rohner liest aus ihrer Kairo-Skizze Staub.
Ich kann noch immer den Staub von Semelek einatmen, diesen feinen, sandigen Staub, der einen süßlichen Duft verströmt und auf alles niederfällt. Die Autos, die in doppelter und dreifacher Reihe die Straßen säumen, die Katzen, die zwischen ihnen herumjagen, die Gehsteige, die hohen Hausfassaden, die Gummibäume, die roten Karkadeebüsche und die Bougainvilleas, deren Blütenpracht selbst im Sonnenlicht nur matt leuchtet. Der Staub fällt braun und fein auf die Schaufensterscheiben der Geschäfte, die den Blick öffnen in schillernde helle Innenräume, Herrenmode und dezente langärmelige Damenmode, Schuhe, Knöpfe in allen Farben und Formen, Artikel zum Malen, Schmuck, Haushalts- und Schreibwaren, Glühbirnen jeder Fasson, Toilettenartikel, Medikamente, Süßigkeiten und Nüsse. In den Straßen von Semelek findet man alles. Selbst einen Nespresso-Laden, einen Apple-Shop und eine Bäckerei mit dunklem, rechteckigem Brot. Gebacken für die Expats, die hier wohnen und bereit sind, jeden Preis für die braunen Quader zu zahlen. Dazwischen kaum sichtbar im Schatten der Häuser zahnlose alte Frauen, die auf den Gehsteigen kauern, vor sich auf einem Kartonpäckchen mit Papiertaschentüchern, Kinder mit wirren Haaren und löchriger Kleidung, die Limetten oder Orangen einzeln verkaufen. Auch auf sie fällt der Staub. Er fällt auf die Schülerinnen und Schüler, die nachmittags in ihren grauen Einheitskleidern aus den Privatschulen strömen, gestikulierend, tratschend, Mäppchen und Bücher unter ihre Arme geklemmt. Gelassen weichen sie den heranrollenden Autos aus, die sich unentwegt durch die Straßen bewegen. Er fällt auf die Frauen in ihren langen Abayas, unter denen bunte Einkaufstaschen hervorragen, auf die Männer in breiten, ausgelatschten Sandalen, auf die Geschäftsfrauen und Geschäftsmänner in ihren schwarzen Anzügen, auf die Wächter vor der koptischen Kirche, die nur durch eine Sicherheitsschleuse betretbar ist. Er fällt auf ihre schräg aufgesetzten Baretts, ihre dunklen Sonnenbrillen und ihre Uniformen, auf die Gläubigen, die in schönen langen Kleidern und Anzügen aus den Taxis vor den Absperrungen steigen. Er fällt auf die Botschaften und auf die Villen, die bis ans Ufer des Nils reichen. Von ihren großen Gärten sind nur die Palmwipfel zu sehen. Sie sind von hohen Zäunen, Mauern und von Betonblöcken umgeben. Er fällt auf das Wachpersonal, das auf wackeligen Stühlen vor den Toren der Villen sitzt, auf die Soldaten, die mit geschulterten Gewehren vor den Umzäunungen hin und her gehen. Er fällt auf ihre unbeweglichen Gesichter, auf ihre Schultern, geziert von goldenen Epauletten, ihre Gürtel, ihre Pistolen, ihre hohen schwarzen Stiefel. Er fällt auf all die verwinkelten Straßen Semeleks.